Deutschlandfunk Kultur Literatur.
Künstliche Intelligenz, KI genannt, verändert alle Bereiche unseres Lebens, auch die Literatur. Auf der Kölner Tagung Schreiben, was kommt, im Juni organisiert unter anderem von der Kunsthochschule für Medien und dem Deutschen Literaturinstitut Leipzig, wurde auch über KI-Sprachprogramme diskutiert. Deutschlandfunk Kultur hat zwei Veranstaltungen aufgezeichnet. Die Übersetzerin Claudia Hamm und der Schriftsteller Philipp Schönthaler diskutierten über Nutzen und Schaden der KI unter dem Titel »Besser schreiben ohne Menschen«. Claudia Hamm hat gerade ein Heft der Zeitschrift Akzente zur KI herausgegeben, Philipp Schönthaler ein Buch über die Automatisierung des Schreibens verfasst. Jennifer Becker, Moderatorin, Autorin und Kulturwissenschaftlerin, fragte Claudia Hamm zu Beginn, warum ihrer Meinung nach Sprachmodelle wie ChatGPT nicht Sprache generierten, sondern Wortfolgen.
Ja, also man muss ja, wenn man über das Thema spricht, grundsätzlich sich die Frage nach der Automatisierung stellen, was passiert in diesen Automaten? Ne? In der menschlichen Sprache würde ich immer behaupten, gibt es eine phatische und eine appellative Funktion. Also es gibt eine beziehungsstiftende Funktion und auch den Appell, überhaupt gelesen und gehört zu werden. Also das ist etwas, was mich zum Beispiel als Literaturübersetzerin total anspringt, ob ich einen Text gerne übersetze oder nicht. Ich nehme diese Dimension sehr stark wahr und reagiere auch darauf, wenn ich übersetze. Im Bereich der menschlichen Sprache gibt es diese ästhetische Dimension, es gibt eine soziale Dimension von Sprache und all das gibt es in Maschinenoutput nicht. Also es gibt gar keinen kommunikativen Anlass, es gibt auch keine ästhetische Gestaltung, es gibt keinen Wahrheitsanspruch. Und insofern würde ich diesen sogenannten Texten die Bezeichnung Sprache oder Übersetzung absprechen.
Würdest du das auch so sehen, Philipp, oder wie ist deine Haltung?
Ich glaube, ich finde die Frage auf jeden Fall spannend und im Umgang mit Texten würde ich sagen, ist es ein Problem oder es wird sich klären letztlich, wie man damit umgeht oder ob das dann halt über eine Vermittlerfunktion geht, dass eben doch noch ein menschlicher Autor dazwischen tritt, der einen generierten Roman ausgibt und dadurch dann irgendwie so eine appellative Funktion hergestellt wird oder nicht. Grundsätzlich dann auch sagen, oder was das Spannende an der Sprache ist, erstmal ist eben schon das Phänomen, dass es sich trotz dieser Funktion, die du beschreibst, eben mechanisieren und automatisieren lässt und da auch eine lange Geschichte hat. Insofern, das finde ich schon einen bemerkenswerten Befund, dass ich natürlich die Sprache auch als was Lebendiges wahrnehme, was meine Identität ausmacht, was alles sehr nah ist. Aber es gibt eben schon seit dem Mittelalter diese Versuche, Sprache zu mechanisieren. Und je nachdem sind es da auch andere Kontexte, wo das, glaube ich, so eine appellative Funktion dann eben doch auch reinkommt. Also Raimund Lull als Mönch und Theologe, der einen Sprachapparat baut, da sollen die Sätze generiert werden und dienen dann letztlich eben der Anbetung Gottes und sollen eben grammatisch korrekte Begriffe sein. Und es kommt immer das raus, dass es tatsächlich auch ein Lobpreis Gottes ist. Das als ein Beispiel, was, glaube ich, unterstreichen würde, dass das, glaube ich, sehr von den Zuschreibungen und Konventionen abhängt, was dann Sprache ist,
ja,
oder wie die funktioniert.
Auch von der Frage, wie stark Menschen dann nochmal eingreifen. Ne? Also ob man quasi über den reinen Output spricht oder ob man über einen Output spricht, der wiederum benutzt wird, wo weitere Prompts folgen und wo es quasi so eine Mensch-Maschine-Interaktion gibt. Natürlich kommt dann irgendwann auch dieses Intentionale dann wieder rein in die Sprache, wenn es weiter bearbeitet wird. Ja? Aber es gibt ja genug Beispiele und auch Bücher, muss man sagen, die ohne diese weiteren Schritte generiert werden. Also das war ja letzten Herbst doch eine relativ lustige Meldung, als es hieß, Amazon Self-Publishing, auf dieser Seite dürfen jetzt nur noch 3 Bücher pro Autor pro Tag eingestellt werden. Und das waren natürlich keine Bücher, wo irgendwer noch eingewirkt hat, sondern es ist inzwischen ein Geschäftsmodell geworden. Die amerikanische Authors Guild warnt auch ihre Mitglieder davor und sagt, sobald ihr ein Buch da reinstellt oder da gepostet wird, guckt bitte ein paar Tage später, ob da nicht weitere Bücher unter demselben Titel oder unter eurem Namen oder einem leicht abgefälschten Namen da steht, weil das inzwischen so üblich geworden ist, dass das bis zu 80% der Bestsellerlisten gefüllt hat und natürlich den AutorInnen auch die Einkommensquellen abschöpft, ne, und die Leserschaft.
Ich spreche ganz gerne auch darüber, dass diese Systeme sehr gut darin sind, Sprache zu imitieren, eben menschliche Sprache. Vielleicht verorten wir auch nochmal den Begriff überhaupt, künstliche Intelligenz, Sprachmodell. Ich habe hier so ein Zitat rauskopiert aus deinem Band. Ich lese mal vor. Dieser Schwager ist wirklich zu ehrgeizig. Diese Person ist der Meister des Schattendämonenpalastes. Jeder Sektenmeister hat eine äußerst schreckliche Stärke. Wenn nicht, wie kann ich dann auf der Position des Oberhauptes der Sekte sitzen? Fragezeichen. Das fand ich irgendwie einen ganz interessanten Satz tatsächlich. Einen, den ich mir fast gerne wünsche, dass ich ChatGPT generieren würde und eben nicht so glatte Sätze irgendwie generiert, wie es aktuell der Fall ist. Lasst uns doch nochmal verorten, vielleicht auch mit so einem nochmal einen Blick auf den technischen Hintergrund dieser Systeme. Also gesprochen wird ja eben immer wieder von künstlicher Intelligenz. Ein Begriff, der aktuell auch sehr inflationär eingesetzt wird. Auch ein Begriff ist, der sich immer diskursiv verändert. Was verstehen wir eigentlich unter Intelligenz? Es ist natürlich kein Begriff, der sich abschließend definieren lässt, den wir auch immer wieder neu verhandeln und auch im Kontext von KI sich immer wieder verändert. Als Beispiel hat man früher eben erstmal gesagt, na gut, die Systeme sind erst intelligent, wenn sie Schach spielen können, dann wenn sie Go spielen können, dann wenn sie kohärente Geschichten erzählen können. Na, das sind eben alles Dinge, die dann eben passiert sind. Und wir dann eben nochmal unsere Anforderungen auch wieder angepasst haben. Aktuell wird eben stark darüber diskutiert, dass sie keine Emotionen haben, keinen Körper haben und dass sie deswegen von uns unterscheidet. Claudia, wir haben ja auch so eine Folie mitgebracht. Ich würde die jetzt ganz gerne mal zeigen. Und wir haben es hier im Falle von ChatGPT mit großen Sprachmodellen zu tun, die auf Grundlage von Machine Learning trainiert werden mit einem sehr, sehr großen Datensatz. Sie sehen hier links eben die Eingabeschicht und rechts die Ausgabeschicht. Und in der Mitte haben wir es mit vielen verborgenen Netzwerken zu tun, in denen dann ja eigentlich diese Sprachanalyse, aber auch Genese stattfindet. Warum nennt man das jetzt künstliches neuronales Netzwerk? Angelehnt ist es auch ein bisschen bildlich an die Vorstellung vom menschlichen Gehirn, das eben so als neuronales Netzwerk funktioniert, in dem irgendwie Synapsen miteinander verknüpft sind. Wir wissen überhaupt nicht abschließend, wie unser Gehirn eigentlich gänzlich funktioniert. Das ist eben auch ein Bild, das wir haben. Und dieses Bild wird eben auch genutzt, um diese künstlichen neuronalen Netzwerke zu beschreiben und diese Verknüpfung eben zu reproduzieren. Als Beispiel für den Input, ich nenne gerne dieses Beispiel vom Vorgängermodell von ChatGPT, GPT-3, die komplette Wikipedia-Enzyklopädie 3% des Datensatzes ausmacht und das ist eben ein älteres Modell und ein Großteil dieser Daten sind eben Texte, die eben einfach aus dem Internet gezogen worden sind, so können wir uns das vorstellen und da ist eben ja, kann sämtliches beinhaltet sein. Ne? Alle Diskussionen, sämtliche Diskussionen, Verschwörungsmythen oder ähnliches. Claudia, was macht das denn, wenn wir uns dann eben anschauen, welche Sprache und auch welche Sprachstrukturen im Ausgangsdatensatz vorhanden sind? Wie bildet sich das ab und welche Auswirkungen hat das eben auf die Genese von Text, die diese Systeme produzieren?
Ja, also vielleicht, wenn wir jetzt diese grünen Punkte da anschauen, das sind sozusagen die Ausgangstexte. Ja, wenn wir nochmal überlegen, du sagtest gerade, Wikipedia ist drin, aber es ist ja im Grunde ein wahlloses Durchkämmen des gesamten Internets. Ne? Also auch alle Foren, aber auch mindestens 4 Millionen urheberrechtlich geschützte Bücher. Es gibt sogenannte Schattenbibliotheken, da werden diese Bücher gesammelt und angelegt und alle existierenden Sprachmodelle bedienen sich daraus und trainieren ihre Modelle mit diesen urheberrechtlich geschützten Texten. Die sind drin und dann sind natürlich auch ständig die Texte drin, die durch die Prompts gespeichert werden, ne, von den Unternehmen. Die Texte, die im Internet zu finden sind, die sind biased, sagt man ja so schön auf Englisch, also sind in dem Sinne verzerrt, dass sie immer einen Mehrheitsdiskurs irgendwie auch abbilden, wenn man das jetzt als großen Gesamtdiskurs sehen will. Und der ist ganz offensichtlich vor allem männlich, weiß geprägt und voller Gewalt, Pornografie, Diskriminierung. Was in diesem Schema nicht drin ist, sind eigentlich die Leute, die zwischen den grünen und den ersten blauen Punkten sitzen. Da sitzen nämlich lauter Leute in Nigeria und Kenia. Wir haben zum Beispiel in diesem Heft einen dazu bringen können, uns mal seinen Alltag zu beschreiben. Die sitzen 8 Stunden da, lesen diese Rohdaten und labeln die und filtern erstmal raus, ist es jetzt Kindermisshandlung, ist es, welche illegalen Inhalte sind es? Und die werden dann gelabelt und rausgefiltert. bei diesen Filtern, das wird zum Teil ja auch kritisiert, dass die überhaupt gemacht werden, ja, diese Filter. Das bedeutet auch, dass kleinere, schräge, kritische Texte, ja, die werden auch rausgefiltert. Es werden aber natürlich auch Sachen rausgefiltert, die wir tatsächlich nicht lesen wollen. Also das ist ein ganz schwieriges Problem. Es wird aber teilweise auch nach politischen Inhalten gefiltert. Also da steckt sozusagen das Manipulationspotenzial auch drin, ne, in diesen Filtern. Und deswegen sind die Daten, die dann am Schluss da zerrechnet werden, ja gar nicht in irgendeiner Weise neutral, oder es ist jetzt nicht das gesamte Menschheitswissen, wie immer ganz gerne behauptet wird. Das bildet einen ganz bestimmten Aspekt von Texten ab. Die werden dann sozusagen in dieser Blackbox, werden in Tokens aufgeteilt. Diese Tokens sind meistens Wörter oder Wortgruppen. Manchmal kommt aber auch ein Satzzeichen noch mit. Oder heute in deinem Workshop zum Beispiel, eurem Workshop, war das Thema, man kann die Maschine nicht dazu bringen, mehr A's oder so, nur O's zu produzieren oder so, weil die Einzelbuchstaben nicht als Tokens sozusagen markiert sind. Und dementsprechend können bestimmte ästhetische Aspekte auch gar nicht produziert werden von dieser Maschine, rein technisch nicht.
Ansprechen sollten wir dann auch noch Fragen wie, welche ökologischen Auswirkungen haben diese Systeme eigentlich? Sie verbrauchen natürlich Strom, Energie. Du hast eben auch von Arbeitsbedingungen gerade gesprochen. Ich möchte jetzt trotzdem die Überleitung schaffen und versuchen, dass wir uns anschauen, wie werden diese Systeme eigentlich aus einer literarischen Perspektive gehandhabt? Aus welcher Tradition kommt vielleicht so eine Textgenese, die mit künstlichen neuronalen Netzwerken arbeitet, aber eben auch mit Material, das vielleicht schon existiert, eben umformuliert wird? Und Philipp, du hast dich ja sehr, sehr stark auch mit dieser literaturhistorischen Dimension auseinandergesetzt von eben automatisierter Sprache. Vielleicht könntest du uns mal ja so ein bisschen mitnehmen und diese Tradition einordnen.
Genau, also mich hat es interessiert, wo das herkommt. Und irgendwann mal, ich glaube, ein Einstieg für mich war auch die Frage, inwiefern man heute, wenn man mit einem irgendwie avantgardistischen Selbstverständnis schreibt, ob man da nicht programmieren müsste, statt zu schreiben. Und eben, weil die historischen Avantgarden 1910er, 20er Jahre, die waren sehr medientechnikaffin und wollten bewusst auch das Subjekt durchstreichen und eben auf der Höhe der damaligen Produktion, das natürlich noch andere Produktionsbedingungen waren, aber zu den Fabriken arbeiten. Genau, insofern gibt es da eine sehr emphatische Tradition und die auch ganz explizit gegen die konventionelle bürgerliche Literatur gerichtet ist, also die abgeschafft wurde und die sich in den Augen vieler der Avantgarden diskreditiert hat, unter anderem durch den Ersten Weltkrieg mit Goethe im Tornister. Ich glaube, die Vorgeschichte ist insofern wichtig, weil das dann für die 50er und 60er, als es plötzlich tatsächlich Computer aus der militärischen Entwicklung in den zivilen Bereich kommen und dann auch schon recht früh eben für literarische Experimente entdeckt werden. In Deutschland wird Theo Lutz genannt, Elektrotechnikstudent an der TU Stuttgart, und Max Benze ist dort Professor, Physiker, Philosoph, Wissenstheoretiker. Und Benz ist unheimlich wichtig, weil er legt praktisch das theoretische Fundament für Maschinentexte, Computerliteratur, und eben auch sehr emphatisch, was eben auch wieder Computerliteratur wird gesehen als Aufklärungsmittel, das den Schreibprozess entmystifizieren kann und insofern zu einer Aufklärung beiträgt. Ein interessantes ist daran ist, dass die Systeme noch anders funktionieren. Es gibt damals eben auch schon den KI-Begriff, der 56 offiziell erstmals geprägt wird, aber damals setzt sich ein KI-Begriff durch, das sind noch, nennt man symbolische KI, deduktive, logisch-deduktive Systeme, die eben sehr determiniert sind, dass der Input, den ich eingib, der bestimmt den Output. Insofern wird dadurch tatsächlich im mathematischen Sinn eine Transparenz geschaffen. Und für Benze war ein Computer gleich Rationalität, gleich Aufklärung, war das eine, was man Transparenzästhetik nennen kann, oder Literatur sollte rational werden. In der Theorie, ja, hat man eben gewusst, was passiert, in der Umsetzung dann vielleicht auch nicht immer. Es kommt dann eine notwendige Zutat für Benze, war der Zufall. Insofern, da die Programme eben so funktioniert haben, dass sich der Output durch den Input determiniert wird, kann ich keine Literatur machen, weil es kommt das raus, was ich reingegeben habe. Literatur soll irgendwie was Neues schaffen. Insofern hat es in diesem Denkmodellen, auch technischen Modellen der Zufall geschafft. Und was wir eben heute unter KI verstehen, sind eben die Systeme, die Claudia und du beschrieben hast, neuronale Netzwerke, die auch in den 40er Jahren entwickelt werden, aber die sich erstmal nicht durchsetzen. In den 80ern kommen die nochmal ein bisschen auf und die eben jetzt oder ab den 10er Jahren aufgrund von Rechenleistung, Hardware und eben den verfügbaren Daten, die durch die Internetstruktur Handys gegeben sind, plötzlich gemacht werden kann. Aber es ist ein, würde ich sagen, ein fundamental anderes System, weil eine grundsätzliche Idee, die dahinter steht, ist eben, dass Schrift statistisch generiert werden kann und letztlich statistischen Prämissen gehorcht. Und der Gedanke ist schon in dem Sinne radikal, als er dahergeht, wir brauchen nicht mehr das, was wir eben über Jahrhunderte gemacht haben, dass ich eine Grammatik habe, dass ich Linguistik habe, um die Sprache zu verstehen, Anthropologie, je nachdem, was jetzt reicht, ist eben Mathematik und eine Statistik, um Sprache generieren zu können. Und die heutigen Systeme werden jetzt immer komplexer, letztlich auch unverständlich. Und insofern stellen sich, glaube ich, die Fragen, ob da eine Utopie drin ist oder was wir auch von den Systemen erwarten, würde ich sagen, eine Theorie, was wir eigentlich jetzt mit den Texten machen wollen, als Literaturschreibende, die fehlt noch, würde ich sagen. Also ja.
Und dann erleben wir natürlich auch künstlerische Positionen, die mit diesen, ich nenne sie jetzt mal Tools, oder sagen wir Netzwerke, arbeiten, die eher sehr, sehr stark konzeptuell motiviert sind. Also da haben wir AutorInnen wie Nick Montfort, aber auch Ross Goodwin, Alison Parrish, bei denen aber immer auch eben das Konzept im Vordergrund steht. Also es ist eigentlich manchmal fast sogar egal, ob dann das Buch gelesen wird oder nicht, sondern ob ich jetzt alle Wikipedia-Artikel irgendwie neu zusammensetze, die dann in riesigen Bänden neu ausgedruckt werden. Da geht es eigentlich nicht darum, das Buch von vorne bis hinten zu lesen, sondern das ist dann eben ja eine Fragestellung, die dort eröffnet wird. Was wir natürlich jetzt beobachten, ist so ein bisschen anders gelagert seit der Veröffentlichung von ChatGPT, dass es eben immer mehr Texte gibt, die gar nicht zeigen wollen, wie sie entstanden sind und die Produktionsmethoden eigentlich völlig egal sind, die einfach eben lesbar sein wollen. Und das ist vor allem die Prosa, die mit ChatGPT generiert wird, eine realistisch erzählte Prosa, die meistens sehr handlungsmotiviert ist. Aber wir beobachten eben auch stark, dass solche Formen wie Sachbücher, Ratgeber, aber auch Kinderbücher, mehr von diesen Büchern auftauchen, die mit ChatGPT generiert wurden. Vor allem, und das hat Claudia schon erwähnt, eben auf Amazon, auf Kindle Direct Publishing. Da ist natürlich die Frage, wie wirkt sich das A auf den Literaturbetrieb auch aus und B, was sind das eigentlich für Literaturen und wie unterscheidet sich diese Literatur eben von eher diesen Avantgarde-Texten, die unbedingt auch Glitches integrieren wollen? Was macht es eigentlich mit unseren Lesegewohnheiten oder auch mit unserem Textverständnis, wenn es immer mehr von diesen, ich nenne es jetzt mal durchschnittlichen Texten irgendwie gibt? Weil es sind ja eben Sprachmodelle, die darauf ausgelegt sind, möglich eine Sprache zu generieren, die irgendwie verständlich ist, die jetzt nicht sonderlich komplex ist. Claudia, vielleicht hast du dazu Gedanken.
Ganz viele. Naja, wir können natürlich immer darüber reden, was sozusagen das Ergebnis ist, was da aus der Maschine rauskommt. Ne? Was mich eigentlich fast mehr interessiert, ist, wie es überhaupt dazu kommt und was vorher nötig ist. Weil uns wird ja quasi suggeriert, dass diese Maschine diese Texte produziert. Das sieht ja auch ein bisschen danach aus, aber das ist ja nicht der Fall. Die grünen Punkte, das sind alles Texte, die Menschen mit ihren Ausbildungszeiten, ihren Lebensleistungen, ihrem Schweiß und ihr Verzicht auf Beziehungen und so weiter geschrieben haben. Können wir mal kurz die nächste Folie einbringen? Es gibt ja einen Prozess der New York Times gegen OpenAI, also der Firma hinter ChatGPT, mit dem Vorwurf, die Texte werden einfach geklaut. Ja? Und daraufhin sagen die KI-Entwickler, nein, nein, wir sind ja nur an Mustern interessiert und interessiert ja nur das Statistische daran und dann wird alles neu zusammengerechnet. Aber das sind die Texte, die zurzeit Gegenstand dieses Streits sind und alles, was rot ist, ist gleich. Nur das, was schwarz ist, weicht voneinander ab. Insofern sieht man an dem Gegenstand des Streits, dass es nicht so ist, dass diese Texte einfach was Neues zusammenwürfeln. Es sind schon irgendwie auch Plagiatsmaschinen. Und dann kann man sich schon fragen, was suchen die überhaupt auf dem Literaturmarkt? Wollen wir sie da haben? Und was machen sie jetzt konkret? Gerade bei den Literaturübersetzenden sind die Auswirkungen teilweise schon ganz gut dokumentiert, speziell bei denen, die ins Englische übersetzen, weil die Maschinen halt vor allem mit englischen Texten trainiert sind. Es sind bereits 30% der Aufträge weg. Es ist 40% des Einkommens eingebrochen. Und das ist bei einem Beruf, der ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 18.000 Euro generiert, ein Drama. Wir geben dann quasi auch Kulturtechniken auf, weil die Leute diese Jobs einfach nicht mehr machen können. Insofern, mich interessiert auch Technikgeschichte. Mich interessiert, wie sich Technik überhaupt uns, unsere Lebenswege prägt und uns dort oder dorthin treibt auch. Ja. Bei diesen KI, also viele sagen, ja, jetzt bin ich ja gezwungen, das zu benutzen, muss ich ja machen, ich muss mich ja damit auseinandersetzen. Wer sagt das, dass man das muss? Also mich interessiert dann schon auch sehr das Geschäftsmodell dahinter. Schlicht und einfach ist es ein Produkt und wir haben immer noch die Freiheit, hoffe ich, zu entscheiden, ob wir dieses Produkt kaufen möchten oder nicht. Oder ob wir irgendwie Texte noch ohne KI schreiben wollen. Ja, die Auswirkungen sind groß. Du hast vorhin kurz das Ökologische angesprochen. Ein Austausch mit ChatGPT kostet einen halben Liter Trinkwasser. Und die Prognosen, es gibt eine Professorin in Berlin an der Hertie School, die versucht, so Methoden überhaupt der Messung zu entwickeln, weil es schwierig ist. Es betrifft ja sowohl die Hardware als auch die Software, als auch zum einen sozusagen die zu entwickeln, zum anderen die Anwendungen, also die Berechnungen über Ressourcenverbrauch sind schwierig anzustellen. Aber sie hat ein paar Zahlen, also diesen halben Liter pro Austausch. Und im Jahr 2027, also in 3 Jahren, wird nur das Chatten mit Chatbots den Stromverbrauch eines Landes wie Schweden oder Argentinien haben. Und das steigt natürlich exponentiell, weil jetzt überall KI-Engines eingebaut werden, also in alle möglichen Suchbefehle, alles Mögliche, was im Internet passiert. Und dementsprechend exponentiell steigt jetzt der Stromverbrauch, warum ja Sam Altman und Microsoft auch jetzt in Atomenergie investieren. Die sind ja jetzt Investoren für diese kleinen Atomkraftwerke. Und da geht es einfach in Dimensionen, da geht es jetzt gar nicht mehr um Literatur, sondern um ganz politische Themen. Auch was heißt es, wenn das Internet sozusagen monopolisiert wird auf wenige Plattformen und die Leute am Schluss gar nicht mehr bei Wikipedia nachschauen oder bei irgendeiner Seite, die die Leute selber geschrieben haben, sondern immer nur auf ChatGPT, wo eine Maschine irgendwas zusammengerechnet hat, was ja auch ganz viel durchsetzt ist von Halluzinationen, sogenannten, also Erfindungen, die die Maschine dort macht, wo sie statistisch nichts findet. Das sehe ich einfach alles als riesige Probleme und die kann ich nicht ausklammern und deswegen habe ich da eine große Reserve auch.
Als Tipp, wenn Sie ChatGPT benutzen und einen literarischen Text schreiben, auch immer nochmal einen Plagiatschecker zu nutzen. Das ist, glaube ich, immer ganz gut. Da kann man sich zumindest absichern. Anknüpfen wollte ich noch an die Frage, welche Textformen wollen wir selbst schreiben und welche nicht? An welchen Stellen muss überhaupt dieses System eingesetzt werden? Und beobachtet wird aktuell eben sehr stark, dass vor allem solche formalisierten Texte, die vielleicht auch nicht stark an eine Autorinnenfigur gebunden sind, sehr problemlos zum einen produziert werden können, aber eben auch nicht so sonderlich viel Kritik hervorrufen. Also ob jetzt eine bestimmte Marketingbeschreibung, eine Kurzmeldung mit einer KI generiert wurde, da ist das eben gar nicht so ein großer Diskussionspunkt. Aber bei literarischen Texten wird eben sehr, sehr stark immer wieder nachgefragt, oh, was macht es denn jetzt eigentlich mit unserer Literatur? Brauchen wir überhaupt noch Menschen? Und ja, die brauchen wir natürlich. Irgendjemand muss ja auch dieses Thema irgendwie bedienen, entwickeln. Und es gibt eben keine KI aktuell zumindest nicht, die einfach so Texte, Romane, Bücher oder so schreiben würde, sondern es ist eben immer mit Prompting verbunden. Ich setze mich viel damit auseinander, an welchen Stellen in Schreibprozessen können denn Sprachmodelle vielleicht sogar produktiv eingesetzt werden. Und wir beobachten in Experimenten, dass es insbesondere eben geeignet scheint, diese Systeme eher in der Konzeptionsphase einzusetzen, dass es eher wie so eine Art Extended-Suchmaschine ist, wo man zum einen eben auch Themen recherchieren kann, aber auch Strukturen entwickeln kann, Titel entwickeln kann, beim Prosa-Schreiben auch Figuren, Biografien und so weiter und so fort. Und das System natürlich nutzen kann, um ja sich einem eigenen Text anzunähern, auch in Form eines Dialogs und dann eben in die Schreibarbeit überzugehen. Die Textgenese kann auch interessant sein. Es gibt durchaus künstlerische Positionen, in denen das gut umgesetzt ist, wie ich finde, wie beispielsweise bei Keoladu McDowell. Und das sind AutorInnen, die eben explizit so eine Mensch-Maschine-Verschmelzung eben anstreben. In der Überarbeitungsphase kann man das System natürlich auch einsetzen. Die Textgenese ist aktuell so, dass es eben sehr generisch ist. Aber es ändert sich natürlich, wenn wir anfangen zu prompten und mit dem System eben zusammenarbeiten und eher so eine Art kollaborative Arbeit anstreben. Philipp, wie siehst du das, wenn wir uns jetzt so Schreibpraktiken anschauen? Siehst du darin Potenziale oder hast du eher den Eindruck, dass es eben keine richtige Anschlussfähigkeit gibt zu diesen Traditionen, die du auch beschrieben hast, in der es eher auch darum geht, irgendwie Schreiben zu entzaubern, eben auch dieses Genie der schreibenden Person zu entzaubern, auch eine Frage zu stellen, konzeptuell in Frage zu stellen? Siehst du hier irgendwie Parallelen oder haben wir es hier mit wirklich ganz neuen Formen zu tun?
Ich glaube, oder verschiedene Pfade, die man zur Beantwortung einschlagen könnte. Also ich eben aus der Geschichte rauskommen, haben wir jetzt 60 Jahre computergenerierte Literatur und da finde ich es erstaunlich, dass wir, glaube ich, am Punkt sind, wo es maximal unklar ist, was das eigentlich heißt, was wir davon erwarten. Und jetzt genau, was du beschreibst, auch konzeptuelle Vorarbeit, so mit Programmen zu arbeiten. Ich glaube irgendwie, das wird mehr und mehr kommen, wird sich durchsetzen und ich glaube, das hat eher was mit Verhalten zu tun. Ich komme eben noch aus dem prädigitalen Zeitalter und schaue mir jetzt die Sachen an, schaue sie mir auch mit dem Interesse an. Aber wenn ich schreibe, für mich ist Schreiben ist gleich mit einem Denkprozess. Insofern würde ich jetzt den Konzeptionsprozess nicht an eine Maschine delegieren. Aber das sind, glaube ich, Verhaltensweisen, weil es auch ein Unterschied macht. Ich kann mittlerweile eben auch nicht mehr handschreiben, sondern es diese Konzeptionsphase und was für mich Denken mit über das Schreiben ist, ist für mich fundamental mit dem Computer verbunden, mit der Tastatur, dass ich was auf den Bildschirm schmeiße, bevor der Satz wirklich steht, schon wieder überarbeite und wieder überarbeite. Insofern würde ich sagen, eine Einsicht, die wir jetzt aus diesen Tools und Anwendungen haben, ist, dass Schreiben, seit es Schrift gibt, ist immer schon eine Technik, ist vermittelt dadurch medial, tut unsere Beziehung zur Schrift und zur Welt irgendwie gestalten. Und die derzeitigen Systeme, würde ich sagen, die verändern das. Aber es gibt jetzt keine wirkliche Idee, dass man damit die Literatur revolutionieren könnte, die Gesellschaft revolutionieren könnte irgendwie. Also jetzt große Ideen, wie sie eben in den 50er waren, die Avantgarden hatten. Oder auch eine konventionelle Literatur, die eben sehr emphatisch an die Schriftkultur glaubt, die wird da, glaube ich, auch gebrochen oder verändert sich da. Insofern, aber ich glaube, das wird an Fahrt aufnehmen. Insofern ist es auch ein bisschen eine Frage der Zeit.
Ja, ich finde ja auch ganz interessant, das finde ich auch bei deinem Buch, dass das wirklich zum Denken, darüber nachdenken anregt und anstiftet. Es ist ja auch die Frage, welches Menschenbild man jeweils dahinter sieht. Du stellst das irgendwie sehr gut dar, wie das aus diesem Schrecken sozusagen der Weltkriege heraus dieses Bedürfnis gab, man muss weg von diesen Manipulativen, was Sprache eben auch haben kann. Die Sprache soll irgendwie eine andere Wahrheit und Verlässlichkeit verbürgen und so weiter. Und da ist ja ein ganz bestimmtes Menschenbild damit verbunden. Man muss aber auch sagen, dass es immer bedeutet, der Mensch ist berechenbar in seinem Sprachgebrauch. Das wird auch behauptet und dem würde ich mal grundsätzlich widersprechen. Auch wenn man sich so ein bisschen die Geschichte der Aufschreibsysteme und der Schrift anschaut, zum Beispiel gab es in der Antike diese Scriptio Continua, diese Buchstaben, die alle hintereinander geschrieben wurden. Dann gab es irgendwann dieses Spatien, also diese Leerzeichen quasi dazwischen. Warum gab es die? Damit der Orator, also derjenige, der das mündlich vorgetragen hat, das leichter vortragen konnte. Das heißt, die Schrift war auch immer ein System, um einer Stimme sozusagen eine Gedächtnisstütze zu bieten. Und diese Stimme ist immer der Schrift schon eingeschrieben gewesen. Also der Versuch quasi, den Menschen abzukoppeln von der Sprache und rauszuschmeißen aus dem, was Text dann ist, ist ein Gedankenspiel und ist technisch möglich. Ja, aber die Frage ist trotzdem, was diese Produkte und was die Ergebnisse dann wieder mit uns zu tun haben. Also da kommt dann ja auch eher wieder sowas Rezeptionsästhetisches ins Spiel und gar nicht so sehr, wie wird es produziert, sondern wie lesen wir auch solche Texte und was lesen wir in sie hinein. Ne? Und das Menschenbild der KI, mit der wir es jetzt zu tun haben, ist ja nochmal ein ganz anderes. Es geht wirklich darum zu behaupten, alles, was der Mensch ist, ist berechenbar. Und deshalb wird es möglich sein, einen künstlichen Menschen herzustellen, denn das ist das Fernziel all dieser Firmen. Auch Sam Altman möchte die große, starke KI bauen. Alle wollen starke KI bauen, also eine KI, die den Menschen in all seinen Tätigkeiten mindestens nachahmen, wenn nicht übertreffen kann. Ja. Und das Ganze, weil man erkennt, der Körper ist irgendwie wichtig, also muss es jetzt mit Robotik verbunden werden, damit die KI auch eine Körpererfahrung macht sozusagen. Und das Ganze auf Kosten des Planeten, würde ich mal sagen, weil anders ist das vom Ressourcenverbrauch her gar nicht zu machen. So. Das sehe ich halt als großes Problem. Und dieses Menschenbild dahinter, finde ich, muss man sich vor Augen führen. Und auch diesen Begriff künstliche Intelligenz, das finde ich ja auch ganz interessant, in diesem Versuch sozusagen erstmal so eine nüchterne Sachlichkeit reinzukriegen nach den Weltkriegen, ja, in diesen ganzen Komplex. Aber 56 wird eben in Konkurrenz zu Kybernetik, die es dann schon gab und wo es Forschungsgelder gab und so weiter, erfindet eben McCarthy dann diesen Begriff künstliche Intelligenz. Und mit Intelligenz geht man ja eigentlich auch schon weg von dieser Nüchternheit. Das ist schon ein Begriff, der selbst aufgeladen ist mit ganz vielen Mythen. Und in dem Sinne sind wir da schon in der Mystifizierung auch der Maschine. Und jetzt gibt es ja viele, die versuchen, diesen Begriff nochmal neu zu besetzen, zu sagen, lasst uns nicht von KI sprechen. Also die einen sagen, lasst uns lieber sprechen von automatisierter Entscheidung, denn das ist es. Und das meinst du, glaube ich, auch, wenn du sagst, du würdest die KI auch nicht in der Konzeptionsphase benutzen, weil Entscheidungen zu treffen und selbst zu treffen beim Schreiben ist ja eventuell sehr wichtig. Und die anderen sagen, lass uns datenbasierte Systeme dazu sagen. Auf jeden Fall ist es natürlich wichtig, erstmal zu gucken, was wird da auch suggeriert, was angeblich die Maschine kann und was machen wir in demselben Zeitpunkt nicht, wo wir sie arbeiten lassen. So, das würde ich eben auch beim Schreibprozess grundsätzlich, fände ich das interessant, das genauer zu beleuchten, was macht man nicht in der Zeit.
Aber jetzt gehen wir ja davon aus, dass wir alle Entscheidungsgewalt abgeben würden. Und das ist ja eben nicht der Fall. Wenn man Probleme hat beim Coden oder nicht weiter weiß, setzt man irgendwo eine Ente hin, so metaphorisch, und erklärt dieser Ente das Problem. Und dadurch, dass das Problem überhaupt artikuliert wurde, werden diese Probleme in 80% der Fälle, kommt man selbst drauf. Einfach nur, weil ich eben dazu angehalten bin, es auszusprechen, es verständlich auszudrücken. Und so sehe ich irgendwie diese Sprachmodelle auch eher als so eine Art, ja, vielleicht Reflektor, um so zu gucken, na gut, wohin möchte ich mich jetzt bewegen? Also wir bleiben jetzt mal im literarischen Raum. Was möchte ich vielleicht nicht? Eben auch Grenzen zu setzen, zu erkennen, was will ich und was will ich nicht. Also es ist ja auch nicht so, dass wir jetzt die Verantwortung gänzlich abgeben. Glaube ich, muss man sich auch immer wieder bewusst machen, sondern eben auch schauen, na gut, wer übernimmt denn dann eigentlich die Verantwortung für die Texte, die generiert werden? Was natürlich furchtbar wäre, wenn wir irgendwann in einer Welt leben, wo eben diese Inhalte einfach nur noch tatsächlich generiert würden, ohne dass nochmal jemand sie prüft oder auch draufschaut. Ich will mir dieses dystopische Szenario eigentlich gar nicht vorstellen, sondern viel eher, und das hat Philipp auch schon angerissen, glaube ich, dass solche Systeme oder solche Ansätze eben viel stärker sich normalisieren in bestimmten Textverarbeitungsprogrammen. Das kennt man jetzt schon mit Autokorrektur oder eben Autocomplete, dass bestimmte Wörter vorgeschlagen werden. Jetzt werden eben schon ganze E-Mails vorgeschlagen. Und dann muss man aber eben immer noch auch entscheiden. Und das halte ich für ganz wichtig, dass wir trotzdem eben immer noch Texte prüfen und auch Verantwortung dafür übernehmen. Und das ist natürlich was anderes als die Texte, von denen du auch gesprochen hast auf Amazon, die einfach irgendwie wahllos produziert werden, dann hochgeladen werden und wo wahrscheinlich nicht mal mehr jemand draufschaut, die vielleicht auch von Bots sozusagen wieder weiterproduziert werden. Das sehen wir auch bei Spotify, dass es eben immer mehr so diesen KI-Streams gibt, die dann auch wieder von KIs geklickt werden. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch. Ne?
Da würde ich aber trotzdem gerne drauf reagieren, weil du hast jetzt auch gerade gesagt, schlimm wäre, wenn diese Inhalte nur noch maschinell generiert würden. Ich glaube, das ist der Punkt. Die Entwickler all dieser Programme denken in Begriffen von Content. Wir sind ja auch quasi nur noch die Content Creators. Content ist ein Aspekt bei Literatur. Wie ist dieser schöne Spruch? Ist es alles schon gesagt worden, nur noch nicht von jedem? Ja, gut, jeder kann noch mal alles sagen, aber wie sagt er es? Darum geht es doch. Und da würde ich sagen, da gibt es zum Beispiel einfach ein Erfahrungswissen der Literaturübersetzenden, die sich ja genau mit dem Content nicht beschäftigen, sondern nur mit dem Wie sozusagen des Textes und damit sehr viel Zeit verbringen. Und genau da merkt man eben, es ist die Maschine vollkommen fehl am Platz. Sie ist einfach für diese Tätigkeit nicht geeignet, würde ich schlicht und einfach sagen. Es gibt mehrere Studien, manche laufen schon ein paar Jahre lang, die drei Effekte rausgearbeitet haben beim Übersetzen mit KI. Das ist zum einen der Priming-Effekt, also dadurch, dass es schon eine Vorprägung gibt, kommt man nicht mehr auf jede Idee. Man ist irgendwie schon vorgeprägt und das würde ich ein bisschen unterstellen, passiert vielleicht beim Schreiben auch, ja, wenn man diese Sachen benutzt. Also Priming-Effekten gibt es den Obstacle-Effekt, also den Hindernis-Effekt, der dadurch entsteht, dass die KI ja ihre eigene Fehler produziert, also Halluzinationen zum Beispiel. Im Grunde muss man jedes einzelne Wort prüfen. Ja? Also wenn es in dem Fall, dass es zum Beispiel um eine Wahrheitsbehauptung geht, wenn es egal ist, ob jetzt John oder Bob was sagt, dann mein Gott, dann sagt halt Bob was. Aber trotzdem gibt es diesen Aspekt, ja, dass man eigentlich jedes Wort prüfen muss. Also Priming, Obstacle und Fatigue-Effekt, das ist beim Übersetzen, heißt es, man geht die ganze Zeit mit zwei Vorlagen um, nämlich dem Original und dieser Maschinenvorübersetzung. Und das sind alles Auswirkungen auf den Schreibprozess selbst, wo ich finde, es ist wichtig daran zu erinnern, dass Werkzeuge, die man benutzt, und Marshall McLuhan hat Bücher damit gefüllt, dass diese Werkzeuge uns prägen und formen. Ne? Also wir erfinden diese Werkzeuge, aber die Werkzeuge formen dann auch uns. Und das, glaube ich, ist wichtig mit zu bedenken. Ja? Was heißt das, wenn ich mich die ganze Zeit im Modus des Befehls bewege? Mach dies, tu das und so weiter. Ja? Was heißt das für die innere Welt, mit der ich sonst schreibe, ja? Die ich sonst fülle irgendwie oder mit der ich arbeite?
Genau, dem ich, glaube ich, zustimmen würde. Oder ich sehe natürlich deinen Punkt, dass die Entscheidungsgewalt bleibt immer bei den Autorinnen, aber eben die Medien, die bestimmen schon bestimmte Parameter, Ausgangsparameter, und ich glaube schon, dass sich das ganze Feld dadurch auch verschiebt. Und ein historisches Beispiel, George Gissing, Grub Street, das Zeilengeld, ein Roman, der 1891 geschrieben ist, beschreibt die Einführung der Schreibmaschine, die eben schon sehr viel früher erfunden wird, aber dann dauert sehr lange, bis die angenommen wird, kommerzialisiert wird. Und der Effekt, den Gissing beschreibt, sind eben lauter Literaturschaffende, die rezensieren, die freie Künstler sind und die alle praktisch unter die Räder dieser Schreibmaschine geraten, weil eben Zeilengeld, also plötzlich mit der Schreibmaschine wird jedes Wort messbar, wird quantifizierbar. Durch die Schreibmaschine kommt plötzlich Zeit rein und die Vorstellung von Effizienz, von Optimierung. Und das wäre die Frage zum Beispiel auch so, was mit den Schreibprogramme, die, glaube ich, tatsächlich die Frage stellen, kann ich es mir leisten oder was für ein Autorinnenbild muss ich haben, um mir 5 Jahre Zeit für einen Roman zu nehmen auf dem Markt, der ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterliegt. Was, glaube ich, einerseits wahrscheinlich eine Antwort ist, warum die Systeme auch von Literaturschaffenden nachgefragt werden, und gleichzeitig verändert es, glaube ich, auch den Literaturbegriff oder zumindest ein bestimmtes Feld. Ich glaube, diese Logik schreiben die schon fort, die Modelle, dass das Schreiben mit diesem Effizienzversprechen antritt und es eigentlich keine Entschuldigung mehr gibt, warum ich einen Roman nicht zu Ende schreiben kann oder warum ich für einen Roman x Jahre brauchen kann oder auch auf einer täglichen Basis vielleicht auch 3 Tage nicht schreiben. Es gibt keine Entschuldigung dafür, weil ich kann mir den Prompt geben lassen. Also es wird, glaube ich, auf einer Ebene verändert, die jetzt nicht mein bewusster Entscheidungsprozess ist, dieser Satz ist gut, den integriere ich, den arbeite ich nochmal um, sondern ich glaube, die Medien verändern uns und da kommen, glaube ich, auch Sachen rein, die das Schreiben auf einer basalen, schwer greifbaren Ebene verändern, aber die trotzdem nachhaltig sind da drin auch. Ja.
Wie gehst du denn selber damit um, wenn du so Texte generierst, mit der Tatsache, dass man eigentlich beim selber Schreiben 100.000 Mikroentscheidungen trifft, auch was den Klang, die Form, den Rhythmus und so weiter betrifft? Wenn ich einen Page-Turner schreiben will und der Strom soll fließen, muss ich das ja in 100.000 Mikroentscheidungen als Motor haben, ja, beim Schreibprozess, den die Maschine ja nicht hat. Also wie kriegst du es im Nachhinein rein in die Maschine?
Vielleicht erst noch ganz kurz zu diesem Schreibprogramm. Also das sind natürlich auch Programme, die Effizienz versprechen. Ne? Ich finde das ganz interessant, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir jetzt eigentlich schon öfter über die Frage der Ineffizienz von Literatur, was soll Literatur eigentlich und was soll sie eben nicht? Und dass KI eigentlich genau dieses Gegenteil erzeugt, ne? Diese Effizienzsteigerung, das ist zumindest, wie gesagt, das Versprechen. Und dass hier natürlich bestimmte Literaturen priorisiert werden. Ne? Das sind immer Heldenreisen, das sind Romance Plots, das sind eben bestimmte Young Adult Texte und das sind eben Genre, die verstärkt eben eben in diesem Unterhaltungssektor eingesetzt werden und auch Werkzeuge, die von AutorInnen eher genutzt werden, die natürlich in diesem Bereich arbeiten. Und da gibt es eben auch schon Länder wie Südkorea, wo diese Formen der Literaturen eben schon stärker angekommen sind, die eben sehr zielgruppenspezifisch sind. Wir haben ja heute Morgen schon auch darüber gesprochen im Workshop, dass wir eben sehr lange gebraucht haben, eigentlich auch für diese Kurzgeschichte, sehr viel Text generiert haben, um den wieder zu reduzieren. Also ich kann in der Textgenesephase, funktioniert das für mich aktuell nicht sonderlich gut, sondern eher in diesen Experimenten ein Groschenroman, ein Liebesroman, der sehr generisch sein soll, mit diesem System zu schreiben, funktioniert super. Das kann man auf jeden Fall machen. Aber eben die Form der Literatur, die ich persönlich schreibe, die ich als Autorin schreibe und eben auch außerhalb meiner Schreibversuche im Institut, funktioniert eben das Arbeiten mit Sprachmodellen in der Bereich der Textgenese für mich nicht sonderlich gut. Aber eben in dem Konzeptionsbereich finde ich das schon sehr, sehr interessant. Und was auch interessant ist, sind solche Aspekte oder solche Methoden wie Feintuning. Das finde ich dann schon wieder interessanter, zu schauen, wie kann ich eigentlich einen Bot trainieren, der eben so klingt wie meine Sprache. Das ist dann für mich wieder ein interessanteres Element. Da gibt es eben auch Perspektiven und Positionen, die sagen, na gut, Feintuning ist eher so dann das, wie wir das für unsere Schreibpraxis eben nutzen können. Aber ich glaube, festhalten können wir, dass aktuell immer noch Sprachmodelle, wenn wir sie sehr autonom arbeiten lassen, eben sehr, sehr generische Phrasen produzieren, die eben nicht unbedingt diese Sprachfunktionen vollziehen, wie du diese am Anfang formuliert hast, Claudia, wie diese phatische Funktion, die kommunikative Funktion. Ich würde hier gerne zu einem Schluss kommen, aber ich habe das Gefühl, Claudia, du magst jetzt noch was sagen und dann würde ich dir das Schlusswort übergeben, um dann...
Dann mache ich einen richtigen Schluss, aber ich lese einen ganz kurzen Text vor über den Erfinder der neuronalen Netzwerke, der heißt Professor Jürgen Schmidhuber von der TU München, inzwischen lehrt er in der Schweiz. Du schreibst auch über ihn, Philipp, in deinem Buch. Und der ist insofern wichtig gewesen, als es ChatGPT ohne den gar nicht gäbe, weil diese Technik quasi von dem entwickelt wurde. Um einfach zu sagen, diese Sprachmodelle sind nur Teil von einem größeren System, das zielt auf was ganz anderes hin. Im Moment sind Sprachmodelle, werden ja auch Basismodelle deswegen genannt, weil sie quasi die Basis sind, um auch zum Beispiel Text zu Bild, Text zu Bewegt, Bildbefehle und so weiter zu machen. Ja. Also diese Textbasis ist irgendwie noch zumindest wichtig. Und deshalb bewegen wir uns eigentlich mit so einem Nebenprodukt. Ja. Also alles das, worüber wir da reden im Hinblick auf die Literatur, ist ein Nebenprodukt von einer großen Entwicklung, die vor allem in der Militärtradition steht. Ja. Und auch mit ganz großen militärischen Budgets finanziert wird. Und Herr Schmidhuber hat folgende Vision, wo die Reise hingeht. Wir sind alle Teil eines großen Prozesses, der das ursprünglich doofe Universum immer komplexer und klüger macht und zu höherer Entwicklung treibt. Sich selbst replizierende KIs werden sich rasch im Sonnensystem und der ganzen Milchstraße ausbreiten, im Zaum gehalten nur von der begrenzten Lichtgeschwindigkeit, und Menschen werden nicht folgen können. Fast alle Intelligenz wird bald sehr weit weg sein von der Biosphäre und auch nicht mehr von Menschen kontrolliert werden, und nach ein paar zig Jahrmilliarden wird gar das ganze sichtbare Universum von Intelligenz durchdrungen sein.
Vielen Dank, Claudia Hamm und Philipp Schönthaler, und Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend.
Besser schreiben ohne Menschen. Jennifer Becker moderierte auf der Kölner Tagung Schreiben, was kommt, ein Gespräch mit Claudia Hamm und Philipp Schönthaler über Nutzen und Schaden der KI. Der zweimal erwähnte Workshop über Maschinensprache, ebenfalls von der Autorin und Kulturwissenschaftlerin moderiert, stellte ein Schreibexperiment vor. Becker verfasste gemeinsam mit dem Schriftsteller Juan S. Guse, dem Lektor des S. Fischer Verlags Albert Henrichs und ChatGPT die Erzählung Alpha Centauri in Ewigkeit. Abgedruckt ist sie in der Zeitschrift Neue Rundschau. Wie setzt du, fragte Jennifer Becker eingangs Juan S. Guse, die KI ein für dein Schreiben?
Den Aspekt von künstlicher Generierung von Text, den ich für meine Praxis benutzt habe, nämlich Ideengenerierung und nicht Textgenerierung, also nicht Finaltext, sondern sozusagen konzeptuelles Arbeiten, den braucht man eben, glaube ich, also ich jedenfalls brauche den immer nur für eine bestimmte Phase, wenn es darum geht, irgendwie Ideen irgendwie auszuspinnen. Das Ausführen mache ich dann selbst.
Also eher fast wie so eine Art Suchmaschinennutzung, um auch zu recherchieren oder Konzepte erstellen zu lassen?
Genau, man weiß ja, dass es ausgetretene Pfade sind und dass es immer stochastische Ergebnisse sind, aber trotzdem kann man ja auch ex negativo ableiten, so wie, aha, wenn ich sozusagen deckungsgleiche Ideen habe mit denen, die das System mir ausspuckt, was heißt das dann sozusagen über das, was ich da reproduziere und über die Ideen, die ich habe? Genau, also vor allem auf so einer konzeptuellen Ebene ist das irgendwie so ein, also einerseits ein Bullshit-Detektor, das wäre vielleicht noch das Banalere, aber irgendwann merkt man dann, ich bin der Idiot, ne, weil... Wenn man nur lang genug damit gearbeitet hat, kamen dann irgendwann Ideen, wo ich gesagt habe, fuck ja, das ist es. Die Idee an sich war dann eben aber nicht revolutionär, weil das Konzept von Originalität ist natürlich Blödsinn. Aber es hat dann irgendwann gepasst, weil ich einfach so lange sozusagen Bälle hin und her gespielt habe, dass ich einfach den Prozess, den ich sonst vielleicht immer wieder tags beim Duschen und beim Rumlaufen und beim Lesen gehabt hätte, einfach beschleunigt gesehen hatte. Das war jetzt sozusagen meine naive Analyse.
Albert, wie ist es bei dir? Wie ist so aus vielleicht deiner persönlichen Sicht natürlich, aber auch ein bisschen Insight in die Verlage?
Also da ist der Hype auf jeden Fall oder die Aufmerksamkeit zurückgegangen, merkt man ganz klar an Presseanfragen. Was es dann im Verlag angeht, da gibt es schon weiter Projektgruppen, die schauen, wie man einzelne Schritte, und das hat dann nichts Kreatives, sondern in so einem Unternehmen mit KI praktikabler machen kann, irgendwie, dass man weniger Sachen Copy und Paste machen muss in seinem Arbeitsalltag. Und da sind wir weiter dran, da ist es wirklich aktuell. Was das kreative Schreiben, oder ich hatte auch viele Gespräche mit ÜbersetzerInnen, da habe ich das Gefühl, da ist so ein bisschen die Nervosität was zurückgegangen.
Das sieht man ja auch zum Beispiel bei Autorinnen wie Rie Kudan, die ja den Akutagawa-Preis gewonnen hat. Das war ja auch so eine riesige Headline. Sie hat auf der Dankesrede ja gesagt, sie hat Teile des Romans mit ChatGPT geschrieben. Das war dann so eine internationale Headline, bis sie dann auch eingeräumt hat. Und ich finde, dann war es gar nicht mehr so crazy, dass eben ja Teile der Dialoge, die sie geschrieben hat, die sowieso im Buch mit einer KI geführt wurden, recherchiert hat über ChatGPT. Ne? Also das ist natürlich dann doch sehr naheliegend zu gucken, na gut, wie redet denn eigentlich so ein System? Und dann finde ich, wenn man das eben einordnet und sich dann auch genauer anschaut, wie arbeiten die Leute eigentlich damit, wie verändert das dann vielleicht den Schreibprozess. Ne? Also, und dass es eben ja wirklich keine KI gibt, die einfach so einen Roman generieren würde. Und wir machen damit auch viele Experimente und schauen uns Programme an und testen eben immer wieder, na gut, wie funktioniert das denn gerade? Und da sind wir immer noch an dem Punkt, ich hoffe, das bleibt auch so, dass eben keine wirklich originelle Literatur zu generieren ist, wenn man nicht eben diesen Schritt geht und sagt, na gut, wir kollaborieren jetzt eben stärker und gehen da immer wieder rein. Und das haben wir ja dann auch versucht in diesem Experiment. Ich habe mal so ein Leseteil animieren lassen und ich habe dazu einen Avatar generieren lassen, der so aussehen soll wie ich. Wir hören uns das jetzt einfach mal an. Wir haben das so in zwei Teile gegliedert, diese Kurzgeschichte, einmal aus der Perspektive von Maria und einmal aus Thomas. Das ist jetzt der letzte Teil vom ersten Teil der Kurzgeschichte und danach kommt Juan mit dem Einstieg in den zweiten Teil.
Der Himmel brannte in einem klaren...
Ich mach nochmal.
Der Himmel brannte in einem klaren, gnadenlosen Blau. Die sengende Hitze formte die Landschaft um uns herum zu einer unwirklichen Kulisse. Unsere Schritte wurden langsamer, mühsamer, als ob wir gegen unsichtbare Widerstände ankämpfen müssten. Visionen von Wasserlöchern tauchten vor meinem inneren Auge auf, nur um wieder zu verschwinden, sobald ich danach griff. In der Ferne materialisierte sich langsam ein glitzernder Punkt. Das Licht der Sonne fing sich darin und brach sich in tausend funkelnde Reflexionen. Es war, als ob flüssiges Silber über die Weiten des Horizonts schwebte, eine geheimnisvolle Erscheinung inmitten der sengenden Hitze. Thomas schien dasselbe zu sehen wie ich. Wir standen dort, den Blick in den unendlichen Himmel gerichtet. Der Uluru ragte als markante Silhouette empor, ein Symbol für koloniale Gewalt und gleichzeitig auch für den Widerstand und die Resistenz der Kolonialisierten in ihren Auseinandersetzungen um Identität und Landbesitz. In ihrem weiten und majestätischen Ausmaß trugen die roten Ebenen und endlosen Wüsten die Spuren einer tief verwurzelten kolonialen Vergangenheit. Die Geschichten von Eroberung und Ausbeutung vermischten sich mit den immateriellen Schichten der Kultur und erzeugten eine surreale Atmosphäre, die gleichermaßen faszinierend und beklemmend war. In dieser Welt des Hyperrealen, in der Fiktion und Realität miteinander verschmolzen, fanden wir uns gefangen zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Ich erwog für einen Moment, meine Gedanken mit Thomas zu teilen, entschied mich jedoch letztendlich dazu, doch nichts zu sagen. Wir gingen schweigend nebeneinander her, jeder mit seinen eigenen Gedanken, ohne ein Wort zu wechseln.
Thomas schlug die Augen auf, das Dämmerlicht weckte ihn sanft aus einem schlafbefangenen Halbdämmer. Die Wüstenlandschaft, die sich vor ihm ausbreitete, war seltsam unberührt, eine erhabene Leere, die gleichzeitig schmerzlich leer und seltsam faszinierend war. Doch dann zog etwas seine Aufmerksamkeit auf sich, etwas, das sich stark von der monotonen Ausdehnung der Wüste abhob. Im fahlen Morgenlicht konnte er die Silhouette eines Ortes ausmachen, der ihm seltsam vertraut, aber gleichzeitig unerklärlich fremd erschien. Es war ein Ort, der nicht in diese Welt zu gehören schien, ein ungreifbarer, surrealistischer Raum. Ein Vergnügungspark, sein konturenhafter Umriss leicht schwebend in der aufsteigenden Wüstenhitze. Die Fahrgeschäfte, die Achterbahnen, die Karusselle, alles schien in der Luft zu hängen, getragen von nichts als der sengenden Wüstenluft. Er weckte Maria vorsichtig. »Schau mal«, flüsterte er und zeigte in Richtung des Parks. Auch sie konnte es sehen. Die beiden starrten schweigend auf die schwebenden Gebilde, die Realität für einen Augenblick aussetzend.
Das war jetzt ein Teil, gelesen über Avatare. Wir haben das folgendermaßen gemacht. Ich erzähle noch mal einmal kurz unser Regelwerk, weil wir hatten ja auch die Regel, wir generieren alles über Prompts, wollten eben schauen, dass wir überhaupt nicht in den Text eingreifen. Und da wir eben dachten, KI klaut sowieso, wollten wir eben möglichst unkreativ arbeiten und haben auch einen Ausgangstext gestohlen, nämlich von Katrin Passig. Sie befinden sich hier. Albert, magst du noch mal sagen, warum wir genau den genommen haben?
Also zum einen haben wir ja auch genommen, weil wir aus zwei verschiedenen Richtungen diesen Text erzählen wollten. Einmal eine Figur, die du beschreibst, und eine dann für Juan, wo wir auch die unterschiedlichen Herangehensweisen ausprobieren wollten. Und dann haben wir gefragt, wie kriegen wir ein Ausgangssetting? Und beim Bachmann-Preis sind die Texte online. Man kann davon ausgehen, dass sie sowieso schon alle in den ganzen Materialien, mit denen KI trainiert wurde, genutzt wurde. Haben ihn dann ChatGPT als Vorlage gegeben, uns aber ein eigenständiges Szenario anhand den Parametern, die die KI darin erkennt, erstellen zu lassen.
Wir können aber auch mal über Probleme sprechen, die diese Erzählsettings vielleicht erzeugt haben. Woran magst du darüber reden?
Ich glaube, das erste Setting war sozusagen in so einem arabischen Kontext. Bei Passig ist es auch eine Bewegung, jemand verläuft sich in einem Schneesturm und wir wollten eben, dass es sozusagen umgeschrieben wird. Und der erste Vorschlag war, das in so ein arabisches Setting zu machen, und es war dann natürlich bis unter die Decke voll mit so Orientalismen. Also das war auf jeden Fall sehr auffällig, dass das erste war, das Kernelement von Gefahr, ein fremder Ort, ein unbekannter Ort, verloren sein, gleichgesetzt wurde mit ein exotischer Ort vom Programm. Da haben wir dann nochmal nachgesteuert.
Also wir haben sehr viele stereotypisierte, klischierte Settings erhalten, auch sehr stark gender-stereotypisiert. Wir haben das aber zu teilen dann doch in diesen Thomas-Maria-Perspektiv wollten wir eben beibehalten, weil wir auch dachten, na gut, zwei Deutsche, die ähnliche Identitäten haben, wie wir sie haben, dann finden wir irgendwie okay, dass sie sich im Outback verlaufen, darüber können wir schreiben als Touristen. Und ich fand es auch ganz spannend, weil ich habe aus der Perspektive von Maria geschrieben, die dann natürlich sehr direkt eine leidenschaftliche Frau war, die unbedingt Schriftstellerin sein wollte und immer Tagebuch geschrieben hat und ganz hysterisch war, als sie in diese Situation geriet. Und Thomas war eben Naturwissenschaftler, Ingenieur und hat irgendwie mit so einem ganz strukturiert kalkuliertem Kalkül ist er an die Situation rangegangen. Und die waren natürlich in einer Ehe sofort am Anfang und es war sehr, sehr schwer, diese Liebesgeschichte auseinanderzubauen, weil die wollte ich nicht haben. Ich wollte nicht, dass es eine Liebesgeschichte ist. Ich wollte, dass sie befreundet sind. Also das hat sehr viele Prompts erfordert, um eben das aufzubrechen überhaupt. Es war zu Teilen doch auch frustrierend. Und Juan, du hast dann eher den Ansatz verfolgt, na gut, ich gucke jetzt mal, wie was rauskommt, wenn ich nicht so viel reingebe.
Genau, du hast ja die dankbare oder die Aufgabe gemacht, dass du angefangen hast. Das heißt, viele sozusagen dieser Kinderkranke in Anführungszeichen des Textes waren dann sozusagen nicht mehr unbedingt das Problem. Mich hat eher das interessiert, was ich vorhin schon erwähnt habe, nämlich Ideengenese. Eigentlich immer wieder dieselbe Frage zu stellen, was passiert jetzt? Und dann macht sie ja eine Liste und dann sagt, aber ich kann es nicht entscheiden, weil man weiß nicht, was ist gute Literatur, es ist sozusagen total subjektiv. Und dann sie so lange zu nötigen, das Programm, bis es sozusagen für sich für eine entscheidet.
Ich glaube, unser Auftrag war ja so, wie eine Geschichte zu generieren, wo wir auch unsere Namen drunter schreiben und uns nicht furchtbar schämen dafür, aber auch irgendwie so eine KI-Ästhetik noch durchscheinen lassen. Wir wollten ja dann nicht, ich habe dann so gemerkt, ich wurde dann so richtig controlling, ich musste irgendwann aufhören, weil ich dachte, nee, weil sonst kann ich noch selbst schreiben. Also es muss jetzt einfach so bleiben. Ja, ich habe, glaube ich, innerhalb von 4 Stunden sind dann irgendwie 180 Seiten Dialog irgendwie entstanden, ne? 180 Normseiten, die dann natürlich eigentlich eine 4-seitige Kurzgeschichte werden sollten. Und ich war wirklich sehr frustriert zu einigen Teilen, weil ich dachte, na gut, ich hätte das alleine viel schneller hinbekommen. Wir haben dann aber trotzdem ja so ein paar Elemente drin und auch so die Geschichte hätte ich so natürlich niemals so geschrieben. Das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen. Ich habe hier hinten mal im Hintergrund, damit wir da nochmal reingehen, und das hast du eben auch schon schön gesagt, dass du es vor allem in der Konzeptionsphase eben nutzt. Da stimme ich zu, dass das am besten funktioniert. Und dann haben wir eben die Textproduktionsphase und eben eine Überarbeitung. Und wir gucken dann eben, an welchen Stellen ist es eigentlich am sinnvollsten, diese Systeme überhaupt einzusetzen. Albert, vielleicht können wir nochmal aus der Verlagsperspektive über die Rechtefrage sprechen. Da hast du dich ja auch so ein bisschen informiert, weil wir dann dachten, na, können wir das überhaupt veröffentlichen? Wie sieht es denn eigentlich aus? Könntest du uns darüber nochmal einen Einblick geben?
Es gibt ja dann die zwei Seiten. Einmal wirklich das, was wir hier sehen, welche Texte wurden zum Training von KI-Modellen genutzt. Und man kann davon ausgehen, dass es halt wirklich viel Urheberrechtsverletzung gibt, was für uns als Verlag natürlich schwierig ist. Für uns das Urheberrecht, unser Geschäftsmodell, davon können wir nicht abweichen. Und eben auch die Frage von dieser Vorlage, die wir genutzt haben. Und da habe ich mich im Verlag ausgetauscht. Und dagegen steht natürlich wiederum dann die Frage, Experimentiercharakter auch mitkriegen, was in diesen Technologien möglich ist oder nicht. Und da hatten wir uns dann dazu entschieden, auch offen zu legen. Also in der neuen Rundschau hat man jetzt eine Einleitung, in der unser Verfahren erklärt wird. Und unter diesem Aspekt und als wirklichen Experiment herausfinden, wie weit man kommt, war es dann für uns vertretbar, den Text zu veröffentlichen.
Genau, ich glaube auch diese Rahmung experimentell, auch im akademischen Kontext ist das natürlich möglich. Aber diese Urheberrechtsfragen sind eben noch nicht sonderlich gut geklärt. Und alle Klagen verlaufen ja aktuell irgendwie ins Nichts oder laufen noch und sind natürlich konfrontiert mit Unternehmen, die unfassbar viel Geld haben. Ne? Zum Überarbeiten, was mir noch auffiel, was aktuell natürlich einfach und gut funktioniert, ist, wenn man konkrete Parameter umschreiben lässt, ne? Eine Zeit umschreiben lassen. Eine Ich-Perspektive, eine personale Perspektive, um vielleicht Sätze oder Absätze umschreiben zu lassen. Also alles, was so sehr konkret ist, funktioniert natürlich sehr gut.
Das klassische Problem, Kohärenz, Konsistenz bleibt ja noch. Also es ist leicht, eine konsistente Sprache irgendwie zu generieren, ob man die jetzt mag oder nicht. Aber Kohärenz im Sinne von Handlung ist dann schwierig. Das ist genau diese Herausforderung, wenn ich sage, ich brauche Variationen davon, dann muss ich dann trotzdem immer dann wieder nachkorrigieren, weil ich sage, die schafft eine Variation von einer Szene, ja, aber dass das dann sich, wie bei einem Videospiel, wo man so Entscheidungsbäume hat, dann auch in kohärente Folgeentscheidungen übersetzt, ist ja nicht so ganz einfach.
Zwei Gespräche, moderiert von Jennifer Becker, auf dem Kölner Kongress Schreiben, was kommt? Poetiken der Gegenwart über Sprachprogramme der künstlichen Intelligenz mit Claudia Hamm und Philipp Schönthaler sowie Albert Henrichs und Johann Erskuse. Von ihnen allen liegen Veröffentlichungen zur KI vor. Schnitt und Redaktion Jörg Plath.